Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit euch heute weitergehen darf in unserer Predigtreihe. Wir haben ja gerade die Predigtreihe Gemeinsam Gemeinde bauen. Und unser Wunsch dahinter ist es, dass jeder Einzelne von euch, von uns, seinen Platz findet in unserer Gemeinde und seine Gaben und das, was Gott ihm geschenkt hat, einbringen kann. Und in der ersten Predigt dieser Reihe hat Pastor Carsten Buck mit uns darüber gesprochen, was die Motivation ist, dass wir uns in Gemeinde einbringen. Und er hat es eigentlich so schön zusammengefasst. Er hat gesagt, Jesus hat uns alles geschenkt durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Liebe, dass wenn wir in Gemeinde mitarbeiten, dass es eigentlich eine Möglichkeit ist, Gott Danke zu sagen und auch ein Stück weit was zurückzugeben, einfach an Dank und an Möglichkeit, sich zu investieren. Und er hat gesagt, das Ganze darf aus einem dankbaren, fröhlichen Herzen geschehen. Und letzte Woche hat er mit uns darüber gesprochen, dass wir alle unterschiedliche Gaben haben und wie Gott jedem Einzelnen von uns mit seinen Gaben gebrauchen möchte und welche Gaben das sind. Er ist da auf die Gaben eingegeben, die wir so, ja, sage ich mal, als Begabung natürlich in uns haben. Und ich weiß, wir werden im Verlauf dieser Predigtreihe auch noch über den Heiligen Geist sprechen, der Geber der übernatürlichen Gaben ist. Und da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Genau, aber soweit mal der Rückblick von dem, was wir schon hatten. Und Gemeinde entsteht immer da, wo Jesus im Zentrum steht und wo Menschen sich versammeln, die diesen Jesus lieben und anbeten. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen Jesus begegnen und Teil der Gemeinde werden und sich mit ihren Gaben einbringen. Und der Titel meiner Predigt lautet, was ist uns als Gemeinde wichtig? Oder auch, was können wir von Petrus lernen? Lars hat es gerade schon gesagt, wir werden uns heute das Leben von Petrus ein bisschen anschauen. Und wir gucken uns gemeinsam einzelne Situationen und Stationen aus seinem Leben an und werden mal schauen, was wir davon lernen können. Sowohl wir persönlich, jeder Einzelne, aber auch, was für uns als Gesamtgemeinde daraus als Wichtigkeit hervorgehen kann. Und ich möchte mit euch mal in die erste Stelle schauen, Matthäus 4, ab Vers 18. Und ihr müsstet das, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe mich bemüht, das größer zu machen als beim letzten Mal. Genau. Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareths entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm mit. Das Erste, was ich festhalten möchte, ist, Jesus beruft ganz normale Menschen. Petrus war Fischer von Beruf und das war zur damaligen Zeit ein ganz normaler Job. Und er war jetzt nicht irgendwie jemand, der total bekannt war. Er war ein ganz normaler Mensch, der in seinem Alltag lebte und Jesus begegnet ihm genau dort. In seinem Alltag, bei seiner Arbeit und ruft ihn in seine Nachfolge. Und das Spannende ist, dass Petrus bereit war, seine Sicherheit, seinen täglichen Job, eigentlich so sein ganz normales Leben aufzugeben, auf ein Wort hin, dass Jesus nämlich sagt, komm und folge mir nach. Und ich finde, alleine diese Tatsache zeugt schon von enorm großem Vertrauen. Weil es ist ja nicht so, dass Jesus auf Petrus zukam und sagte, du Petrus, komm und folge mir mal nach und der Plan für das nächste Jahr sieht so aus, nächste Woche sind wir da und in 2 Monaten sind wir da und in 3 Monaten werden wir das machen. Also Petrus hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. Aber trotzdem sagt er, ich bin bereit, alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen, weil Jesus mich ruft. Und ein Wort von Jesus reicht aus, um Petrus davon zu überzeugen und für den Auftrag, den Jesus für ihn hat, zu gewinnen. Und die Begegnung mit Jesus führt dazu, dass sich das Leben von Petrus komplett verändert. Und was auch spannend ist, ist, dass Jesus ihm eine Zusage an die Hand gibt. Er sagt, ich lasse dich nicht alleine mit deinem Auftrag, sondern er sagt ihnen, dass er derjenige ist, der ihnen zeigen will, wie er zum Menschenfischer werden kann. Und meine erste Frage an uns heute Morgen ist, oder an dich ganz persönlich ist, bist du bereit, Jesus zu vertrauen, wenn er dich ruft? Auch wenn du vielleicht nicht genau weißt, was dich dann erwartet. Wenn du bereit bist, auf diese Einladung von Jesus einzugehen, dann darfst du auch wissen, dass Jesus der Experte für deine Berufung ist. Und dass Jesus derjenige ist, der dir zeigen möchte und in den Bereichen helfen möchte, wo du sagst, da weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Und dazu hat er uns unterschiedliche Möglichkeiten an die Hand gegeben, die wir auch heute noch nutzen können. Ich sag mal, Petrus und auch die anderen Jünger, die Jesus berufen hat, die hatten den Vorteil, dass die 3 Jahre mit Jesus zusammen waren. Das heißt, die waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen, die konnten sich abgucken, wie lebt Jesus, was tut er, was ist wichtig. Aber uns ist vieles davon ja in der Bibel überliefert. Und manchmal machen wir vielleicht den Fehler, dass wir uns nur anschauen, ja, wie hat Jesus denn in Situation XY gehandelt? Und das dann wie so einen Maßstab nehmen, okay, dann muss ich in der Situation ja auch so handeln. Ich glaube, was wir aber manches Mal dabei vergessen ist, dass es ja um viel, viel mehr geht als nur um eine bestimmte Handlungsweise von Jesus. Sondern das, was wir in der Bibel lesen können, ist, wie Jesus sein ganzes Leben gelebt hat. Und was er einfach auch an wichtigen Sachen mitgenommen hat. Also alleine zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus sich jeden Morgen Zeit genommen hat, alleine mit Gott unterwegs zu sein und zu beten. Und wir können in der Bibel ganz, ganz viel von dem Lebensstil von Jesus lesen. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig für uns, dass wir uns anschauen, wie hat denn Jesus komplett gelebt. Dass wir nicht stehen bleiben bei einer Situation, sondern dass wir wirklich gucken, was sagt uns denn die ganze Bibel dazu, wie Jesus gelebt hat, wie seine Jünger gelebt haben und was wir dafür mitnehmen können. Und was er uns auch an die Hand gibt, ist, dass er uns ja nicht alleine lässt. Wir lesen das, werden da gleich noch in der Predigt drauf eingehen. Aber er möchte uns auch seinen Heiligen Geist schenken, der uns Weisheit gibt, auch im Thema unserer Berufung, wenn es darum geht, Schritte zu gehen. Und was ich auch schön finde, ist, dass Jesus uns nicht alleine lässt, sondern dass wir als Gemeinde zusammen sind. Weil wir werden Bereiche haben in unserem Leben, wo wir vielleicht keine Ahnung haben, wie geht das? Oder wo wir uns vielleicht auch fragen, was muss ich noch lernen? Und dann ist das Schöne, dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind und dass es mit sehr wahrscheinlicher Sicherheit Leute in der Gemeinde gibt, die in dem Bereich, wo du Fragen hast, vielleicht schon einen Schritt weiter sind und die dir helfen können mit ihren Erfahrungen, mit dem, was sie gelernt haben. Und ich finde, das ist eine enorme Bereicherung und Möglichkeit, dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und das ist ja auch das Thema unserer Predigtreihe. Wir wollen gemeinsam Gemeinde bauen. Es geht nicht darum, dass eine Person Gemeinde baut, sondern dass jeder Einzelne sich einbringen darf. Und es gibt diesen bekannten Satz, den ihr sicherlich schon mal gehört habt. Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo Menschen von Jesus berufen werden und wo wir miteinander unterwegs sind und voneinander lernen können. Schauen wir mal in die nächste Stelle. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, du hast nicht viel Glauben, warum hast du gezweifelt? Petrus zeigt uns hier, wie nah Glauben und Zweifel manchmal beieinander liegen. Petrus ein Vorbild darin, der bereit war, den Schritt ins Ungewisse zu tun, weil Jesus ihn gerufen hat. Der mutig vorangeht, der das Unmögliche wagt, weil Jesus ihn dazu auffordert. Aber er erlebt eben auch, wie schnell Zweifel aufkommen können, wenn er auf die Umstände sieht und den Blick auf Jesus verliert. Er beginnt zu versinken, erlebt aber gleichzeitig, dass Jesus ihn festhält und rettet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht angesichts der Umstände in deinem Leben, die du erlebst. Ob du es schaffst, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, oder ob es nicht doch immer mal wieder vorkommt, dass dein Blick an den Umständen, an den Herausforderungen deines Lebens haften bleibt. Und ich glaube, es gibt Phasen in unserem Leben, und viele von uns werden das kennen, wo die Umstände sehr bedrohlich wirken und wo wir schnell das Gefühl haben, davon überrannt zu werden und wo wir vielleicht sogar auch in der Gefahr stehen, unterzugehen. Ich glaube aber, dann dürfen wir Folgendes lernen von Petrus, was auch für uns heute gilt, dass wenn wir den Blick auf Jesus richten, dass er uns hilft, durch unsere Umstände hindurchzugehen, und dass wenn wir in der Gefahr stehen, unterzugehen, dann dürfen wir zu Jesus um Hilfe rufen und er wird uns festhalten und retten. Und Jesus sieht dich in deinen Umständen und er hilft dir heraus und er lässt dich nicht alleine. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus in den Fokus setzt und auch in Herausforderungen auf ihn schaut. In Matthäus 16 lesen wir: Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie: Und was meint ihr? Wer bin ich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus: Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Petrus ist der Erste, der Jesus als Sohn Gottes erkennt. Und diese Erkenntnis, sagt uns die Bibel, hat er von Gott selbst bekommen. Und du kannst noch so viel theoretisch über Jesus wissen, du kannst noch so oft die Bibel gelesen haben, aber um zu verstehen, was Jesus für dich getan hat und dass du ihn in deinem Leben brauchst, dafür braucht es eine innere Erkenntnis. Und diese innere Erkenntnis kann nur Gott dir schenken. Und diese Erkenntnis will Gott auch dir schenken. Das ist das Schöne daran. Du darfst erkennen und verstehen, dass Jesus dich unendlich liebt und dass er, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich den Weg zu Gott frei zu machen. Wir selbst können aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen. Wenn wir das Geschenk der Vergebung annehmen, was Jesus uns macht, dann ist der Weg frei. Und diese Erkenntnis ist notwendig. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein schönes Leben haben, sondern er ist gekommen, weil er dich liebt und weil wir als Menschen aus eigener Kraft es nicht schaffen, zu Gott zu kommen, weil wir einfach Fehler machen. Und ich glaube, es ist ganz notwendig, wenn wir die Gnade und die Vergebung Gottes verstehen wollen, dass wir auch sehen, was wir an Fehlern gemacht haben. Und dass wir diese Fehler Jesus bekennen und sagen: Nimm du sie und ich möchte deine Vergebung annehmen, weil dann ist der Weg zu Gott frei. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis Gott uns immer wieder schenken möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Wir werden immer wieder in unserem Leben an Punkte kommen, wo wir erkennen, in dem Bereich bin ich nicht so unterwegs, wie Jesus sich das vorstellt. Aber dann brauchen wir da nicht stehen bleiben, sondern dann dürfen wir das zu Jesus bringen und dürfen mit ihm weitergehen. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen Gott begegnen, erkennen, dass sie Vergebung brauchen und erfahren, dass Jesus sie liebt und ihnen vergibt. Jesus sagt weiter zu Petrus: Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmel geben. Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und manchmal haben wir ja so Verse in der Bibel, die lesen wir, und vielleicht verstehen wir nicht so richtig beim ersten Mal, was ist damit gemeint. Und mir ging es in der Vorbereitung bei diesen beiden Versen genauso, weil ich finde, die enthalten einige Rätsel. Und ich möchte mir nicht anmaßen, komplett verstanden zu haben, worum es geht. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe ein paar Bibelkommentare gelesen. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesen beiden Versen. Was mir aber in der Vorbereitung wichtig geworden ist, ist der Punkt, dass wir nicht glauben oder dass wir in der Gefahr stehen können zu glauben, dass Jesus damit meint, dass Petrus der Fels ist, auf den die Gemeinde gebaut wird. Also er sagt das ja, er sagt, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Aber wenn wir in das Neue Testament gucken, und das ist immer ganz wichtig, wenn wir Bibelstellen auch deuten oder auslegen wollen, wir müssen immer den Gesamtzusammenhang der Bibel uns anschauen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir immer wieder, dass Jesus selbst das Fundament der Gemeinde ist. Und ich glaube, dass das, was Jesus hier zu Petrus meint, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will, dass es dabei nicht um Petrus selber geht, sondern dass es vielmehr um die Erkenntnis geht, die Petrus in dem Moment gehabt hat. Petrus hat nämlich die Erkenntnis gehabt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist unerschütterlich. Und das ist ein Fels, und das ist der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Nämlich, dass er der Sohn Gottes ist, was sich nicht verändert. Weil was auch deutlich wird, ist, dass Jesus ja sagt, ich selbst baue meine Gemeinde auf diesen Felsen. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Jesus baut seine Gemeinde, und auch wenn wir die Predigtitel haben, gemeinsam Gemeinde bauen, dann ist trotzdem Jesus derjenige, der seine Gemeinde baut. Wir sind diejenigen, die uns einbringen dürfen und die sich gebrauchen lassen dürfen von Jesus. Aber wir bauen nicht die Gemeinde von Person X oder von Person Y, sondern es ist immer Jesus, der seine Gemeinde baut und der uns dazu einlädt, ihm dabei zu helfen und uns einzubringen mit dem, was er uns geschenkt hat. Und ich finde, Vers 19 ist auch spannend, weil er sagt, ich habe dir die Schlüssel zum Himmelreich in die Hand gegeben. Ich bin von vielen dieser Deutungsansätze nicht so ganz überzeugt, beziehungsweise ist das für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Was ich aber sagen kann und was ich glaube, was ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass der Schlüssel zum Himmelreich die Erkenntnis ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass jeder Vergebung der Sünden braucht. Und diesen Schlüssel hat Petrus erkannt, und diesen Schlüssel ist demnach auch das, was er weitergeben darf und was sein Auftrag ist, den Jesus ja Petrus gibt. Und spannend ist, dass Jesus seinen Jüngern an anderer Stelle in den Evangelien quasi genau den gleichen Wortlaut sagt, aber das nicht nur Petrus gibt, sondern all seinen Jüngern, dass er sagt, dass sie die Autorität bekommen haben, auf der Erde Sündenvergebung zuzusprechen. Und ich glaube, dass das eine Verantwortung ist, die wir auch haben. Weil jeder von uns darf einem anderen in der Gemeinde, wenn er seine Sünden bekennt, zusprechen, dass Jesus ihm vergeben hat. Das gilt Leitern, aber das gilt eigentlich uns allen. Und gerade Leiter und Pastoren haben die Aufgabe, Vergebung zuzusprechen, Orientierung zu geben und Verantwortung zu tragen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen von Jesus ihre Berufung erhalten, Orientierung für ihr Leben bekommen und sich von Jesus gebrauchen lassen. Wenn wir uns anschauen, was Petrus bisher erlebt hat, dann ist das Folgendes, dass er Jesus begegnet und in seine Nachfolge gerufen wird, dass er erlebt, wie die Umstände des Lebens in ihm Zweifel hervorrufen, dass er erkennt, dass Jesus ihm durch seine Umstände hindurch hilft und ihn festhält, dass er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er seine Berufung erfährt. Und jetzt erleben wir Petrus in einer Situation, und Lars hat es in der Moderation schon angeteased, die dazu führen könnte, dass er alles, was er bisher mit Jesus erlebt hat, in Frage stellt. Und ich glaube, das kann uns auch manchmal passieren, dass wir Erfahrungen in unserem Leben machen, die dazu führen können, dass wir das, was wir bisher mit Jesus erlebt haben, in Frage stellen. Und dass wir vielleicht uns auch fragen, ob Jesus uns überhaupt gebrauchen kann, ob wir dafür geeignet sind. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, ja, kann Gott mich eigentlich gebrauchen? Oder du schaust auf andere Menschen in der Gemeinde und sagst, ja, wenn ich wie die Person wäre, dann könnte Gott mich ja auch gebrauchen. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und siehst nur dein Versagen. Dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie Petrus mit seinem Versagen umgegangen ist. Wir schauen mal in Matthäus 26. Petrus behauptet, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Wir springen ein paar Verse weiter. Während Petrus draußen im Hof saß, ging eine junge Dienerin vorüber und sagte zu ihm, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind. Doch Petrus leugnete laut, sodass alle es hören konnten. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, sagte er. Später, als er draußen am Tor war, bemerkte ihn eine andere Dienerin und auch sie sagte zu den Umstehenden, dieser Mann war bei Jesus von Nazareth. Und wieder leugnete Petrus, diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann nicht. Ein wenig später kamen andere Umstehende und sagten zu ihm, du musst einer von ihnen sein, wir erkennen dich an deinem galiläischen Akzent. Wieder sagte Petrus, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick kräht der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal mich verleugnet haben. Und er ging fort und weinte bitterlich. Wir alle haben diese Begebenheit sicherlich schon mal gelesen. Petrus, der Jünger, der immer vorne wegging und der Jesus gesagt hat, er wäre bereit, mit ihm zu sterben. Dieser Petrus erlebt hier, wie er versagt. Er, der sich so sicher war, dass er Jesus nie verleugnen würde, tut genau dies. Ich weiß nicht, wie Petrus sich in dem Moment gefühlt hat, aber von dem, was die Bibel uns beschreibt, können wir lesen, dass ihn in dem Moment ein tiefer Schmerz erfüllt hat. Wir lesen, dass er fortging und bitterlich weinte. Und ich glaube, diese Tränen, die Petrus weint, das sind Tränen der Erkenntnis, aber auch Tränen der Reue. Und sie ebnen den Weg für eine Umkehr und einen Neuanfang. Weil was wir lesen können oder sehen können, ist, dass Petrus hier ganz anders mit seinem Versagen umgeht als beispielsweise Judas, der in derselben Nacht Jesus verraten hat. Judas hat für sich entschieden, es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwas aus der Situation zu machen und hat sein Leben beendet und hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Petrus hingegen hat Jesus erkannt und erkennt in dem Moment, dass er ziemlich daneben gegriffen hat. Aber diese Erkenntnis, die führt bei ihm dazu, dass er bitterlich weint, aber sie führt auch dazu, dass der Weg offen ist für einen Neuanfang. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht manches Mal ähnlich geht, dass du davon überzeugt bist in einer Situation, ich würde niemals das und das tun, und dann erlebst du vielleicht, dass du genau das tust. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kenne ich solche Situationen. Und ich kenne auch Situationen oder Momente, wo ich zweifle daran, ob ich im Anschluss an meinen Fehler überhaupt noch gut genug bin, dass Gott mich gebrauchen kann. Und die Antwort ist, ich bin nicht gut genug. Wir alle sind nicht gut genug. Und wir werden aus eigener Kraft und eigener Anstrengung niemals gut genug sein, um in Gottes Reich mitarbeiten zu können. Aber, und das ist die gute Botschaft, die Bibel uns gibt, wenn wir das Geschenk von Vergebung und Versöhnung annehmen, das Jesus uns schenken möchte, dann ist es diese Gnade von Jesus, die uns gut genug macht. Wir sind nicht gut aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund dessen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und ich habe gerade schon gesagt, dass Petrus uns hier ein sehr vorbildliches Verhalten zeigt, wie man mit Versagen umgeht. Denn die Wahrheit ist, das habe ich gerade gesagt, wir alle versagen. Petrus erkennt sein Versagen, weint bitterlich und diese Tränen markieren den Entschluss zur Umkehr. Und ich glaube, in unserem Leben besteht die größte Gefahr nicht darin, dass wir versagen, sondern dass wir uns weigern, Gott unser Versagen zu bringen. Weil wie oft steht Stolz uns im Weg, einzugestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Oder manchmal auch Scham, dass wir sagen, das ist jetzt so schlimm, das kann Gott mir nicht vergeben. Und wir glauben dieser Lüge und bleiben bei unserem Versagen stehen. Petrus zeigt uns aber, wie es anders geht. Er war bereit, sich mit seinem Versagen auseinanderzusetzen und er begegnet Jesus. Wir lesen mal aus Johannes 21, ab Vers 15. Nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal gestellt hatte. Er sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Wir sehen hier, dass Jesus Petrus nicht verurteilt, sondern im Gegenteil, er bestätigt seine Berufung und erneuert diese sogar. Weil was Jesus ihm hier sagt, die Lämmer zu weiden oder auf die Schafe zu achten, das ist ein Auftrag als Hirte. Und Jesus gebraucht dieses Bild als Bild für Gemeinde und die Aufgabe, die Petrus in dieser Gemeinde bekommt. Und worin besteht dieser Auftrag? Wenn wir uns anschauen, was ein Hirte tut, dann sind das verschiedene Aspekte. Ich fasse das einfach mal kurz zusammen. Ein Hirte hat die Aufgabe zu führen und aufzupassen. Ein Hirte hat die Aufgabe, sich um die Versorgung zu kümmern. Er hat die Aufgabe, die Gesundheit zu kontrollieren. Er hat die Aufgabe, vor Gefahren zu schützen. Und er hat auch die Aufgabe, sich um neue Schafe, die dazukommen, zu kümmern. Und letztendlich ist das eigentlich genau das, welche Aufgabe Petrus in der Gemeinde bekommt. Als Hirte, dass er sich um die Gemeinde kümmert. Und ich glaube, dass Petrus durch seine Erfahrung von Versagen und Vergebung, die er von Jesus zugesprochen bekommen hat, demütiger und mitfühlender geworden ist. Weil vorher erleben wir Petrus so ein bisschen als so ein Draufgänger, der immer vorne weg ist, der immer laut sagt, ich mache das und das. Und manchmal vielleicht auch damit ein bisschen angeheckt ist. Im weiteren Verlauf erleben wir aber eigentlich, wie dieser Petrus demütiger geworden ist, wie er mitfühlender geworden ist und wie er bedachter handelt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich uns mitgeben möchte, dass wenn wir Gott unser Versagen hinhalten, dass er das zu seiner Ehre gebrauchen kann. Und dass er uns zu Menschen formen möchte, die Jesus repräsentieren, trotz ihres Versagens. Und ich glaube, keine Erfahrung deines Lebens ist für Gott vergebens. Und ich glaube, und das ist mein Wunsch, dass wir mit Gottes Hilfe an den Punkt kommen, zu fragen, wozu eine Erfahrung in deinem Leben gut ist. Weil ich habe gesagt, wir bleiben oft bei dem Versagen stehen und dadurch verlieren wir Jesus aus dem Blick und seine verändernde Kraft. Wenn wir aber Jesus sagen, dass unsere Erfahrung zu einem Wozu werden darf, zu einem Wozu, Jesus, möchtest du diese Erfahrung nutzen, dann kann unser Versagen zu einem Teil unserer Berufung werden und Jesus kann es gebrauchen, um andere zu ermutigen. Und dann, glaube ich, ist das auch der Weg, wie wir mit unserem Versagen versöhnt leben können. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der die Menschen erleben, dass sie trotz ihres Versagens von Gott gebraucht werden und die Heilung und Versöhnung mit ihrer Vergangenheit erleben. Ich möchte auf die Zielgerade kommen und wir wollen uns noch kurz ein paar praktische Aspekte anschauen, die wir von Petrus lernen können, wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen. Wir lesen aus der Apostelgeschichte 1. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, Jesus, zu ihnen: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann in Vers 8, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und wir sehen hier, dass Petrus und auch die anderen Jünger Jesus vertrauen und geduldig warten auf den Heiligen Geist. Und es gibt auch in unserem Leben und auch in der Gemeinde Situationen, wo es gut ist, auf das Eingreifen Gottes zu warten und geduldig zu sein. Wenn Gott etwas zusagt, dann wird er es auch geschehen lassen. Und ich glaube, manchmal ist es hilfreich, Wartezeiten auszuhalten, weil wir erleben dann, dass der Heilige Geist kommt und ihnen Kraft schenkt, von Jesus zu berichten. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs ist und mutig die Botschaft von Jesus verkündet. Wir lesen dann aus Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und die Jünger erleben hier, wie sich die Zusage Jesu erfüllt. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und dieses Pfingsten, dieses erste Pfingstereignis markiert die Gründung der ersten Gemeinde. Denn wir erleben hier, wie Petrus anschließend in der Kraft des Heiligen Geistes mutig vor die Menschen tritt und die Botschaft von Jesus verkündet. Der Petrus, der vorher aus Angst Jesus verleugnet hat, ist jetzt mutig. Und er ist erst durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu in der Lage gewesen, das zu tun, was Gott für sein Leben geplant hatte. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Und dann berichtet Petrus im Prinzip vom Alten Testament her, wer Jesus ist und dass er die Erfüllung der Prophetie, der Propheten ist. Und wir lesen dann in Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt auch euch und euren Kindern und denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. An diesem Tag etwa 3000 Menschen. Die Botschaft von Jesus und seiner Vergebung hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Und ich möchte dir heute Morgen zum Abschluss zusprechen, dass Jesus dich unendlich liebt und dass er derjenige ist, der bereit war, sein Leben für dich zu geben. Und dies hat er getan, weil wir Menschen alle Fehler machen und dadurch den Weg zu Gott verbaut haben. Aber aus Liebe zu uns ist Jesus auf diese Erde gekommen, ist für jeden Fehler und all unser Versagen gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und wir werden das gleich auch im Abendmahl feiern und uns daran erinnern. Damit hat er den Tod besiegt, den Weg zu Jesus, zu Gott freigemacht, damit du und ich in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und jeder, der das glaubt und für sich angenommen hat, ist Teil der weltweiten Gemeinde Gottes. Und wir sind eine Gemeinde, in der die Liebe von Jesus gepredigt wird und wo Menschen Vergebung ihrer Fehler und Annahme erfahren dürfen. Und wenn du das glaubst, dann bist du Teil dieser Gemeinde. Die letzte Stelle ist 1. Petrus 1, Vers 22. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der wir uns aufrichtig lieben, weil wir alle von Gott geliebt sind und weil wir alle erlebt haben, dass wir von unserer Schuld befreit sind. Und ich glaube, dann ist es auch möglich, dass wir einander wirklich lieben, weil es nicht mehr darum geht, dass wir uns beweisen müssen, sondern wenn wir erkennen, dass wir alle begnadigt sind von Gott, dann ist das etwas, was uns verbindet und was dazu führen darf, dass wir uns gegenseitig in Liebe annehmen.